Von meiner Hoffnung lass ich nicht, ich ließe denn mein Leben. Dass einmal noch das Weltgericht ein Lächeln muss umschweben. Und kann es nicht durch Gott geschehen, dass sich die Menschheit liebe, so muss es mit dem Teufel gehen, dem sich die Welt verschriebe. Der Teufel hol Gesetz und Zwang samt allen toten Lettern. Er leiht dem Geiste Mut und Drang, die Tafeln zu zerschmettern. Am Anfang trennte Gottes Rat die Guten von den Bösen. Am Ende steht die Menschentat, den Gottesbann zu lösen. Samt allen toten Lettern. Er leiht dem Geiste Mut und Drang, die Tafeln zu zerschmettern. Stumm starrt der Weltengeist und friert, wo wild Begriffe toben. Wenn einst das Wort die Tat gebiert, wird er uns lächelnd loben.
Es müssen beeindruckende Bilder gewesen sein. Zehntausende Menschen strömen auf die Münchner Theresienwiese und es ist nicht Oktoberfest. Sie singen in den großen Bierkellern der Stadt und es sind keine Volkslieder. Aus den Fenstern hängen Fahnen, die nicht blau-weiß sind wie der bayerische Himmel, sondern rot. November 1918. Die Revolution hat München erfasst und wird hier im rückständigen Süden des Deutschen Reiches 4 Monate später ihre unwahrscheinlichste und anrührendste Blüte hervorbringen, die Bayerische Räterepublik. Ein politisches Kuriosum, ersonnen von anarchosozialistischen Dichtern und Querdenkern, gesellschaftlichen Außenseitern, eben noch Spottfiguren des monarchistischen Bürgertums. Eine kurze Episode nur in dieser Zeit der Unruhe, weniger noch als der sprichwörtliche Wimpernschlag der Geschichte. Ein Moment der Freiheit, bevor aus Bayern der reaktionärste Teil der sogenannten Weimarer Republik werden wird. Aus München Adolf Hitlers Hauptstadt der Bewegung. Und doch beflügelt die Bayerische Räterepublik bis heute die Fantasien jener, die die Welt, in der wir leben, nicht für die beste aller möglichen halten und die zugleich der Überzeugung sind, dass es linke Perspektiven jenseits von Parteidiktatur und tristem Bürokratismus gibt. Jener also, die Gleichheit nicht gegen Freiheit aufwiegen mögen. Die eigentliche Bayerische Räterepublik, von Nationalsozialisten und Konservativen später gern als Literatenrepublik oder Judenrepublik verächtlich gemacht, von Parteikommunisten als Scheinräterepublik diskreditiert, dauerte gerade einmal 6 Tage. Dennoch Oder vielleicht gerade deswegen haftet ihr der Zauber des nicht gewählten Weges im Sinne von Robert Frosts berühmtem Gedicht »The Road Not Taken« an. Andere Wege, parlamentarische Demokratie, Faschismus, Staatssozialismus, wurden lange genug beschritten, um sie in all ihren Facetten analysieren zu können. Dieser Weg aber fand, zumindest für den deutschsprachigen Raum, im Frühjahr 1919, kaum dass er betreten war, ein blutiges Ende. Wobei allerdings sein Anfang nicht erst im November 1918 zu suchen ist, auch wenn er sich vielen erst im Zuge der Revolution als ernsthafte Perspektive offenbarte. Im weiteren, ideengeschichtlichen Rahmen war zu diesem Zeitpunkt bereits eine jahrhundertelange Strecke auf Trampelpfaden am Rande der Hauptstraße der Historie zurückgelegt worden. Und auch die konkrete Vorarbeit der wichtigsten Akteure dieser bayerischen Räterepublik hatte schon Jahre zuvor begonnen, zu einer Zeit, als das Deutsche Kaiserreich noch unumstößlich seine Gesellschaftsstruktur festgefügt und keine Revolution in Sichtweite schien. Selbstverständlich gibt es keinen einzelnen Punkt auf der Zeitachse, der sich als ein klar definierter Ursprung markieren ließe, von dem aus sich alles Weitere in kausaler Zwangsläufigkeit entwickelt hätte. Was es aber gibt, das sind folgenreiche Begegnungen, erste längere Gespräche zwischen Menschen, deren äußere Gegebenheiten und konkrete Inhalte weitgehend unserer Fantasie überlassen bleiben. Im Falle der Bayerischen Räterepublik ist die wahrscheinlich wichtigste Begegnung dieser Art im Jahr 1901 und fast 600 Kilometer nordöstlich vom späteren Schauplatz München zu verorten. Man kann sie sich so vorstellen. Zwei schmächtige, zottelbärtige Männer mit breitkrempigen Hüten spazieren am Ufer des Müggelsees entlang. In ihren ausgebeulten schwarzen Anzügen wirken sie zwischen den mit weißen Kleidern, Rüschenblusen und Sonnenschirmchen, mit Frack und Zylinder oder Pickelhauben gekrönten Ausgehuniformen herausgeputzten Sommerfrischlern der Berliner Oberschicht wie zerzauste Rabenvögel, die in einen Zuchttaubenschwarm geraten sind. Sich jederzeit der missgünstigen Blicke gewiss, schlendern sie den Müggelseedamm entlang. Der ältere von beiden, doziert über eine freiere und gerechtere Gesellschaft jenseits von Kaiserverehrung, preußischem Uniformfetischismus, Ausbeutung, Kapitalismus, Krieg. Der Mann ist mit seinen gerade mal 31 Jahren längst kein Unbekannter mehr. Seit 10 Jahren schon gehört er zum Umfeld des Friedrichshagener Dichterkreises, war zwischenzeitlich Herausgeber der Zeitschrift »Der Sozialist« gewesen und hatte 1893 die Berliner Anarchisten auf dem Sozialistischen Arbeiterkongress der Zweiten Internationale in Zürich vertreten. Sein Name ist Gustav Landauer, Sohn einer jüdischen Schuhhändlerfamilie aus Karlsruhe, studierter Germanist und Philosoph. Im Gegensatz zu den marxistischen Sozialisten, die überwiegend in der SPD ihre politische Heimat sehen, betrachtet er die Welt nicht allein materialistisch. Ein anderes, besseres Leben, so seine Überzeugung, wird auch neue Menschen brauchen. Die möchte er in ländlichen Siedlungen aufziehen und unterrichten. Umbildung der Seelen nennt er das. Der 8 Jahre jüngere Mann an seiner Seite lauscht begierig. Auch er stammt aus einem bürgerlich-jüdischen Elternhaus. Vor kurzem erst ist er nach Berlin gezogen und hat an Silvester 1900 seinen verhassten und nur auf Druck des Vaters erlernten Beruf aufgegeben, um fortan als Dichter zu leben. Doch dieser private Befreiungsakt genügt ihm nicht. Alle Formen von Zwang und Ungerechtigkeit sind ihm ein geradezu körperliches Greuel. Gleich, ob sie ihn persönlich betreffen oder nicht. Er sucht nach Visionen einer freieren Welt, wie sie Landauer zu bieten hat. Aber er will diese Welt nicht als eine irgendwann kommende vorbereiten, sondern selbst in ihr leben oder beim Versuch, sie zu errichten, sein Leben lassen. Der Name dieses hitzköpfigen jungen Poeten, den es zur Revolution drängt, koste es, was es wolle, ist Erich Mühsam. Was ihn antreibt, ist dem ersten Text zu entnehmen, den er wenig später als Redakteur für die anarchistische Zeitschrift »Der arme Teufel« verfasst.
Nolo will ich mich nennen. Nolo, ich will nicht. Nein, ich will in der Tat nicht. Nein, ich will nicht mehr all die unnötigen Leiden sehen, deren die Welt so übervoll ist. Mich all den Torheiten fügen, die uns die Freude rauben und das Glück. In all den Ketten hängen, die unsere Füße hindern auszuschreiten und unsere Hände zuzugreifen. Ich will nicht mehr mit ansehen, wie ungerecht und chaotisch des Lebens höchste Güter, Kunst und Wissen, Arbeit und Genuss, Liebe und Erkenntnis, verstreut liegen. Ich will nicht mehr. Nolo. Ein neues Wissen, eine neue Kunst ringt hervor. Neue Wahrheiten erzwingen sich ihren Weg. Helfen wir ihnen zum Licht und zum Leben. Die alten Dogmen müssen dem Neuen weichen, das gewaltig hereintritt.